In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only Free FM.
Radio Free FM auf der 102,6 am Mittwochnachmittag gibt es den Podcast der internationalen Stadt. Da haben wir immer Experten zu diversen Themen da. Und heute freue ich mich sehr auf einen Journalisten, der Zeit für uns gefunden hat. Er ist bekannt als Journalist der Taz, ist aber auch noch für andere Medien tätig. Und vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben, Herr Andreas Zumach. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir machen ein ganz, ganz aktuelles Thema. Es geht um Corona und wir gehen eine Stufe weiter. Es geht nicht nur um Corona, es geht sogar um den Impfstoff. Also ganz, ganz aktuell beschäftigen wir uns jetzt in der nächsten halben Stunde mit der Frage der gerechten Verteilung. Gibt es den Impfstoff für alle? Gibt es den nur für Auserwählte? Wie sieht es da aus? Und dazu werde ich ein paar Fragen mit dem Herrn Zumach zusprechen. Beginnen wir doch gleich mal mit der weltweiten Verteilung von den Impfstoffen. Also nicht nur jetzt, wie das bei uns in Deutschland läuft und wir lassen auch eventuelle Schwierigkeiten weg, sondern wie läuft denn bisher diese weltweite Verteilung von den Impfstoffen oder dann eben auch von anderen medizinischen Gütern, um Corona zu bekämpfen, die Corona-Pandemie, die ja eine weltweite Pandemie ist?
Die Übersicht über die Lage hat ja die Weltgesundheitsorganisation mit Sitz in Genf und deren Generaldirektor Dr. Tedros hat vor 3 Wochen gesagt, wörtlich, zum heutigen Datum, das war am 18. Januar, sind weltweit 39 Millionen Menschen geimpft worden. Fast ausschließlich in den reichen Staaten, also USA, Australien, Kanada, die europäischen Staaten und ganze 25, nicht 25.000 sondern oder 25 Millionen, sondern ganze 25 im Rest der Welt, also in Afrika, Asien, Lateinamerika. Das war vor 3 Wochen die Lage, die hat sich kaum verändert. Gut 98% aller bisher verfügbaren Impfstoffe von den Unternehmen, die wir ja kennen, sind in den reichen Industrieländern des Nordens gekauft worden und werden dort im Moment für Impfungen eingesetzt.
Das heißt, es ist doch das passiert, was am Anfang alle befürchtet haben, obwohl von der Frau Merkel, der Frau von der Leyen, das ja teilweise anders dargestellt worden ist oder anders angekündigt worden ist zumindest.
Das muss man leider so sagen. Wir haben seit die Diskussion über Impfungen losgegangen ist, und das ist ja bereits seit Mai letzten Jahres, da hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Jahresversammlung gehabt und da wurde ja erstmals auch international über Impfungen für oder gegen Corona gesprochen. Kurz darauf gab es einen EU-Gipfel und bei diesen Gelegenheiten haben Frau von der Leyen, haben Frau Kanzlerin Merkel, aber auch andere westliche Regierungschefs immer eine, Zitat, global gerechte Verteilung von künftigen Impfstoffen und auch übrigens von anderen medizinisch benötigten Gütern wie Schutzmasken und so weiter versprochen. Und das sind leider alles leere Versprechen geblieben.
Sind die Zahlen reliabel, die Sie da gesagt haben? Kann man sich darauf verlassen oder kann man die auch schon anzweifeln, bevor wir hier den Stab brechen über irgendeine ungerechte Verteilung?
Nein, die Zahlen sind real, weil zu diesem Zeitpunkt, den ich genannt habe, am 17. Januar waren das die von den damals ja nur 3 Unternehmen, die überhaupt Impfstoffe auf dem Markt hatten, also 2 westliche, das ist jetzt deutsche Biotech Pfizer und dann Moderna waren auf dem Markt und der russische Impfstoff Sputnik 5, der bis dato, also im Januar im Westen noch nicht anerkannt war, jetzt möglicherweise als ausreichend wahrgenommen wird und künftig auch im Westen angeboten wird, aber das war die Lage und das waren die Zahlen, die damals die Firmen selber gemeldet haben. Und die Impfungen werden ja nun tatsächlich sehr sorgfältig registriert, da wo sie stattfinden. Und deswegen ist diese Zahl 39 Millionen im reichen Norden und ganze 25 im Süden zu diesem Zeitpunkt korrekt.
Wie reagieren jetzt diejenigen, die das anders dargestellt haben? Wurden die schon darauf aufgesprochen? Gibt es schon Stellungnahmen der Regierung oder der WHO oder sowas? Gibt es da schon eine Antwort darauf oder ist es bis jetzt was eher so stillgeschwiegen wird?
Also seitens der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, gibt es eine scharfe Kritik an dem Verhalten der Länder des Nordens, die sich, so Herr Tedros auch in den letzten Tagen nochmal, eben trotz dieser Versprechen für globale Gerechtigkeit dann in bilateralen Verträgen mit den Impfstoffherstellerfirmen den Großteil der Impfstoffe gesichert haben, jetzt aktuell, aber auch mindestens bis zum Ende dieses Jahres, wo man ja hofft, in der EU und auch in den USA, Kanada, Australien, dann alle Menschen geimpft zu haben. Und im Übrigen verweist die Frau Merkel, wenn sie kritisch darauf angesprochen wird, auf eine Initiative namens COVAX, die bereits Ende April, Anfang Mai letzten Jahres in der WHO vereinbart wurde, zusammen mit einer Reihe großer Herstellerfirmen, Pharmaunternehmen. Und diese COVAX-Initiative hatte die gut klingende Absicht, sicherzustellen, dass eben in den Ländern des Südens auch schnell und rechtzeitig Impfstoffe in zumindest gerechter Menge ankommen. Und ich sag mal so ein paar Zahlen. Also es ist die Absichtserklärung gewesen, dass bis Ende 2021, also des laufenden Jahres, in den armen Ländern des Südens mindestens 20% der Bevölkerungen geimpft sind, was man ja auch als völlig unzureichendes Ziel schon mal kritisieren könnte, wenn es nur 20% sind. Aber selbst dieses Ziel wird COVAX auch nicht annähernd erreichen, wenn es so weitergeht wie bisher. Das liegt einmal daran, dass viel zu wenig Geld da ist. Die reichen Staaten hatten damals im Mai letzten Jahres bereits versprochen, 7 Milliarden Dollar aufzubringen, damit diese COVAX-Initiative funktionieren kann. Bisher sind nur 2,1 Milliarden Dollar tatsächlich bezahlt worden. Und wenn das restliche Geld, also die anderen 4,9 Milliarden Dollar nicht sehr bald kommen, dann wird sich das Impfen in den Ländern des Südens bis in die Jahre 2024/25 verzögern. Das ist die Befürchtung. Also COVAX, auf das immer wieder verwiesen wird jetzt von den westlichen Regierungen, funktioniert einfach nicht.
COVAX ist eine Sache, die von der WHO ins Leben gerufen worden ist. Ist die WHO sozusagen diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass es eine gerechte Verteilung gibt? Oder wie schaffe ich das überhaupt, eine global gerechte Verteilung? Also mal generell, auch wenn wir jetzt keine Pandemie haben, wer definiert, was eine global gerechte Verteilung ist?
Naja, also zunächst mal die Weltgesundheitsorganisation, die ja die älteste internationale Organisation ist, die gab es schon vor der UNO, die gab es schon zu Zeiten des Völkerbundes, und viele Länder, die wie die Schweiz ja bis vor kurzem gar nicht in der UNO waren, haben auch immer schon in der Weltgesundheitsorganisation mitgemacht, weil eine Gesundheitsversorgung ist ja neben der Bekämpfung von Hunger und Verdursten somit das elementarste Interesse aller Menschen auf dieser Erde. Und die zentrale Verantwortung der WHO ist, für die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit aller Menschen auf diesem Planeten zu sorgen. Das ist ihr Auftrag. Und deswegen finden im Rahmen dieser WHO mit ihren 194 Mitgliedstaaten jetzt seit über 70 Jahren, also seit UNO-Gründung, alle relevanten Entscheidungen statt, wenn global auftretende oder auch nur international auftretende Gesundheitsprobleme passieren. Also global meint eine Pandemie, die tatsächlich fast überall auftritt, eine Epidemie, die überschreitet zwar nationale Grenzen einzelner Länder, muss aber nicht unbedingt global auftreten. Also früher die Cholera, die Malaria, Polio, all das, wo wir heute als reiche Europäer längst dran gewohnt sind, dass wir auch als Kinder schon geimpft wurden, das ist ja nicht selbstverständlich. Kinderlähmung, weiß ich, kann ich mich noch dran erinnern, Polio, das ist alles mal vereinbart worden im Rahmen der WHO. Die schönen gelben Impfpässe, die ja manche von uns noch haben, wo die Impfungen dann eingetragen worden sind seit Kindergartenzeitalter, das ist eine Erfindung der WHO, da ist auch der WHO-Stempel drauf. Und deswegen ist die WHO der einzige Rahmen, indem man darüber diskutieren und auch dann Vereinbarungen treffen kann, wie denn global gerecht in diesem konkreten Fall jetzt Impfstoffe verteilt werden. Und deswegen könnte man zum Beispiel proportional zur Bevölkerungsgröße jeder Länder sagen, alle Länder kriegen erstmal so viel, dass sie 20% ihrer Menschen in den nächsten, sag mal, 6 Monaten impfen können. Das wäre ja so ein Ansatz gewesen. Also man Kriterien dafür, was global gerecht ist, kann man durchaus entwickeln. Aber dazu ist es eben überhaupt nicht gekommen, weil, wie gesagt, die Ziele waren schon zu gering formuliert. 20 90% der Bevölkerung in den armen Ländern bis Ende 2021. Und die bis jetzt zur Verfügung stehenden Geldmittel reichen nicht aus. Und, das war Punkt 1 unseres Gesprächs, die reichen Staaten haben sich trotz dieser rhetorischen Zusagen über im Moment bisher 98% aller zur Verfügung stehenden Impfstoffe gesichert. Und wenn wir uns die Verträge angucken, die also etwa die EU gemacht hat mit BioNTech, Pfizer, mit Moderna und auch mit dem schwedisch-britischen Konzern, dann sind auch da wiederum über 90% aller Kapazitäten, die diese Konzerne haben, und die Zahlen kennen wir ja, bis Ende des Jahres gebucht und bestellt und zum Teil auch schon bezahlt von den reichen Ländern. Die Situation hat sich ein bisschen dadurch verändert, dass die Russen mit ihrem Sputnik 5 jetzt auch international auf dem Markt sind und in einigen Ländern des Südens, in Afrika, in Lateinamerika, diesen jetzt verkaufen. Die Chinesen kommen jetzt mit ihrem. Und die Inder sind das einzige Land im Süden des Globus, die bereits in der Lage sind, einen eigenen Impfstoff herzustellen. Und den bieten sie jetzt demnächst auch international an.
Besteht dann doch noch die Hoffnung, dass man am Jahresende, da ist ja noch relativ viel Zeit, annähernd auf die Quote kommt? Oder kann man da jetzt schon so realistisch sagen, die 20%, die werden garantiert nicht erreicht werden?
Die werden garantiert nicht erreicht werden. Die 20% werden vielleicht erreicht werden, aber wie gesagt, 20% reicht ja absolut nicht aus von der sogenannten Herdenimmunität, die ja bei uns je nach Impfstoff so zwischen 70% und 85% der Bevölkerung, die geimpft sein muss, müsste, um die Herdenimmunität zu erreichen, wären wir halt mit 20% Geimpften in diesen Ländern immer noch weit, weit entfernt.
Wie schaut es in Deutschland aus? Wie sind da die Prognosen zum Jahresende? Wie viel Prozent kriegen wir vermutlich hin?
Also das Versprechen der Bundesregierung ist, dass bis zum Sommerende, und das ist der 21. September, 5 Tage vor der nächsten Bundestagswahl, allen in Deutschland so wörtlich die Formulierung ein Impfangebot gemacht wurde. Und Herr Spahn, der Gesundheitsminister, hat das ja auf Nachfrage präzisiert und hat gesagt, dass zumindest die erste Impfung stattgefunden hatte. Bei allen bisher bekannten und eingesetzten Impfstoffen bedarf es ja 2 Impfungen mit Zeitabständen von zwischen 3 und 6 Wochen dazwischen. Wobei bei dieser Zahl, das muss man immer wieder sagen, weil das vergessen wird, das zählt nur, da zählen nur wir Erwachsene. Ne? Die Kinder, für Kinder ist ja bisher noch keine Impfung vorgesehen. Das ist das Versprechen in Deutschland. Die Zahlen, die uns vorgelegt wurden von der Regierung, also was die großen Unternehmen, mit denen man Verträge abgeschlossen hat, zugesagt haben. Wenn das so läuft, wenn, da ist ja immer noch ein großes Fragezeichen, dann könnte dieses Ziel in Deutschland erreicht werden.
Also dann sieht es dann doch wieder so mal aus, die großen Mächtigen, die bedienen sich zunächst selber und die COVAX-Initiative ist eine nette Sache, aber funktioniert nicht. Reicht das nicht aus, die COVAX? Brauchen wir da noch mehr?
Ja, wir bräuchten andere Instrumente und das zentrale Instrument wäre, die Länder im Süden, die bereits in der Lage sind zu produzieren, auch in den vergangenen 30 Jahren schon hochwertige Medikamente produziert haben, ihnen die Lizenzen jetzt zu geben. Also das ist ja, ich fange mal so an, vor jetzt 25 Jahren, hat man in der Welthandelsorganisation, also der World Trade Organization, sitzt auch in Genf, ein Abkommen geschlossen über handelsrelevante intellektuelle Besitztümer. Das klingt sehr kompliziert. Es geht darum, unter anderem um Patente, also um Industriepatente, die geschützt werden vor Raubkopien und so weiter. Und zu diesen Industriepatenten gehören natürlich auch Patente von Pharmaunternehmen auf die von ihnen hergestellten Medikamente und Impfstoffe. Und das ist dann sehr unter Kritik gekommen, dieses Schutzabkommen, als die AIDS-Epidemie wütete, vor allem in Teilen Afrikas. Und damals wären bereits Länder wie Südafrika selber, wie Brasilien, Thailand und Indien in der Lage gewesen, sogenannte Generika herzustellen. Generika sind Medikamente mit den gleichen Wirkstoffen wie die der großen Pharmaunternehmen des Westens. Also die großen, weltgrößten Pharmaunternehmen des Westens sitzen in den USA, in Deutschland, in Japan, der Schweiz, in Frankreich, in Großbritannien. Aber diese genannten Länder im Süden, Brasilien, Thailand, Indien und Südafrika, waren auch schon in der Lage, diese Medikamente herzustellen, brauchten dafür aber praktisch eine Ausnahme von den Patenten der großen westlichen Pharmaunternehmen. Einmal, um diese Generika selber herzustellen, um dann auch die eigene Bevölkerung, bleiben wir bei AIDS, versorgen zu können. Und der springende Punkt ist, ich bin jetzt im Jahre 1998, da kostete ein gängiges AIDS-Medikament von Bayer Leverkusen bei uns oder einer amerikanischen Firma Pfizer etwa 15.000 Dollar. US-Dollar. Ein vergleichbares, genauso gutes Generika aus Indien kostete 300 Euro. Das heißt, für ganz viele arme Menschen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, die von AIDS betroffen waren, waren die teuren Produkte aus dem Westen überhaupt nicht erschwinglich. Und sie waren angewiesen auf die Generika. Die zweite große Streitfrage war dann, wenn Indien produzieren darf für die eigene Bevölkerung, darf Indien auch exportieren, vor allem in die afrikanischen Länder, die damals hauptsächlich das Mittel bedurften. Da gab es wieder jahrelange Verhandlungen. Mit dem Ergebnis schließlich, dass in der Welthandelsorganisation ein sogenannter Ausnahmemechanismus von diesen Patentschutzrechten vereinbart wurde, der aber in jedem konkreten Fall immer wieder neu beantragt werden muss. Und da sind wir jetzt, auch schon seit September, da haben Südafrika und Indien bei der Welthandelsorganisation in Genf den Antrag gestellt, dass jetzt die Patentrechte der Impfstoffhersteller ausgesetzt werden, damit Unternehmen, die technologisch dazu in der Lage sind, und die gibt es etwa in Indien, Brasilien, auch in Südkorea, in Südafrika, nun schnell in großer Menge diese Impfstoffe herstellen können und auch zu einem für viele arme Menschen erschwinglichen Preis anbieten können. Und gegen diesen Antrag haben die reichen Industriestaaten in der WTO nun seit Oktober auf inzwischen 6 Verhandlungsrunden immer gemauert und gesagt, nein, das lassen wir nicht zu. Und das Problem ist in der Welthandelsorganisation, die auch jetzt 164 Mitgliedstaaten hat, muss immer ein Beschlüsse im Konsens gefasst werden. Und solange die Industriestaaten dagegen sind, gibt es diesen Konsens nicht. Aber das wäre auch nach Überzeugung aller regierungsunabhängigen Gesundheitsinitiativen, Medico International, Ärzte ohne Grenzen und andere, das geeignete Instrument, um jetzt die Produktion von Corona-Impfstoffen weltweit deutlich hochzufahren. Das Problem bei COVAX, um nochmal eben zurückzukommen, ist ja, die können ja auch nur die Impfstoffe weltweit global verteilen, die vorher produziert worden sind. Und da hängt es ja, weil die westlichen Unternehmen kommen ja nicht nach. Sie haben ja überall Produktionsprobleme aus verschiedenen Gründen, die uns ja in den letzten 2 Wochen auch zum Teil erklärt wurden. Und deswegen wäre es so wichtig, dass die Lizenzen jetzt endlich freigegeben werden.
Aber da herrscht im Prinzip noch der Postkolonialismus. Das bedeutet, es gibt keine Bereitschaft, global gerecht diese Güter zu verteilen. Ist das so?
Also das muss man leider so sagen, wobei ich beobachte jetzt die UNO und die internationale Politik seit 1988 und für mich ist dieser Patentschutz schon damals, als er beschlossen wurde, Mitte der 90er Jahre und dann als er zunächst verhinderte, dass Millionen von AIDS-Erkrankten in Afrika eine Hilfe bekommen konnten, das die größte moralisch-politische Skandal und Versagen der reichen Länder des Nordens. Und das zeigt sich nun in dieser aktuellen Corona-Pandemie nochmal zugespitzt auf neue Weise. Ja.
Aber jetzt könnte man ja sagen, die arme Pharmaindustrie von Generika kann man ja erst dann leben, wenn man genug Geld damit vorher verdient hat, also wenn der Schutz nach 30 Jahren, glaube ich, abläuft. Die arme Pharmaindustrie, die kann sich das ja gar nicht leisten, so ein Medikament, das jetzt ganz kurz auf dem Markt ist, rauszubringen, weil ja die Forschung und die Entwicklung so wahnsinnig teuer ist, dass sich das dann gar nicht mehr rentiert. Und dann haben wir lauter Pharmapleiten zu verzeichnen und keiner kann mehr Impfstoff produzieren.
Also schon auf die Vergangenheit bezogen, also sagen wir mal auf die letzten 25 Jahre, seit es diese Patentschutzbestimmungen gibt, also seit 1995, würde ich erhebliche Fragezeichen hinter dieses Hauptargument, was Sie zitiert haben, setzen. Weil die Pharmaunternehmen, sie haben ohne Zweifel in vielen Fällen hohe Summen, zum Teil auch Milliardeninvestitionen über Jahre gehabt, um bestimmte Medikamente zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite sind die Pharmaunternehmen, die gerade die genannten großen, weltweit großen Konzerne, die Unternehmen, die in den letzten 30 Jahren mit Abstand die höchsten Profite gemacht haben. Viel mehr als die Tabakindustrie, als die Autoindustrie oder was für andere Branchen sie nennen wollen. In der aktuellen Corona-Pandemie stimmt dieses Argument überhaupt nicht. Warum nicht? Weil gut 85% der Gelder, die eingesetzt worden sind in den jetzt überschaubaren letzten 15, 18 Monaten, um Corona-Impfstoffe zu entwickeln und zu herzustellen, öffentliche Fördergelder sind, die von Regierungen gekommen sind. Die Bundesregierung ganz vorne, die hat fast 500 Millionen gegeben an BioNTech, also die Mainzer Firma, die das dann zusammen mit dem amerikanischen Konzern Pfizer auf den Markt gebracht hat. Und das sind unsere, auch Ihre und meine Steuergelder, die hier eingesetzt worden sind. Und deswegen gibt es überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass die Pharmakonzerne in diesem konkreten Fall sich jetzt Milliardeninvestitionen, die sie angeblich vorher privatwirtschaftlich gemacht hätten, jetzt erst wieder reinholen müssten.
Wir haben ja eine vergleichbare Sache zum Klimawandel. Der Klimawandel betrifft ja auch die gesamte Welt. Das ist ja eine globale Problematik, ähnlich wie natürlich jetzt die Pandemie eine globale Lösung braucht. Ist die Menschheit dazu nicht in der Lage, global zu handeln, wenn sie bedroht wird?
Also man könnte diesen Eindruck bekommen, wobei natürlich die Corona-Pandemie noch viel globaler ist. Sie betrifft wirklich jetzt schon ausnahmslos alle 194 formalen UNO-Mitgliedstaaten und auch eine Reihe von Territorien oder Inseln, die keine eigenen Länder sind. Es gibt ganz wenige weit abgelegene, isolierte Pazifikinseln, deren Bevölkerung bisher nicht betroffen sind. Das heißt, man könnte sogar argumentieren, die Corona-Pandemie ist eine noch größere und noch unmittelbarere Herausforderung als die globale Erwärmung, von der wir wissen, dass sie stattfindet und wo wir bestimmte Zielvorstellungen haben, was wir bis 2050 erreichen wollen und bis Ende des Jahrhunderts, also den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius beschränken. Das ist für viele Leute fast noch abstrakter als diese sehr konkrete Corona-Pandemie, die ja nun auch in das Leben vieler Menschen auch hier im reichen Norden handfeste Einschränkungen in den letzten Monaten bedeutet hat. Und trotzdem, oder vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Gibt es dieses national-egoistische Verhalten oder, wenn wir in Europa sind, dieses EU-egoistische Verhalten? Nur das ist natürlich völlig kurzsichtig. Also jetzt mal abseits jeglicher Kritik an politisch-moralischem Versagen. Uns muss doch klar sein, dieser Coronavirus wird nicht isoliert hier in Deutschland bezwungen. Er wird auch nicht isoliert in der EU bezwungen. Selbst wenn es gelingen sollte, nehmen wir mal an, bis Ende Herbst dieses Jahres alle EU-Bürgerinnen zu impfen. Wir sind über 550 Millionen Bürger. Das heißt, wir brauchen etwa 1 Milliarde Impfdosen, wenn alle zweimal geimpft werden sollen. Ich schließe mal die Jugendlichen mit ein. Selbst wenn uns das gelingen sollte, dann wäre doch das Coronavirus nicht besiegt, wenn es außerhalb Europas weiterhin wütet. Und die Welt ist so global vernetzt und niemand reist so viel in den Rest der Welt, in Anführungszeichen, wie wir reiche Europäer, mehr noch als die Amerikaner. Das heißt, und es kommen zu uns Geschäftsleute, uns kommen zu uns Touristen, zunehmend auch aus China und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Idee, wir könnten uns hier selber schützen und dann irgendwie abschotten, die ist doch völlig unrealistisch. Und deswegen muss es in unserem Interesse liegen, dieses Coronavirus überall in der Welt zu überwinden. Von den Mutationen, die da noch kommen, will ich mal ganz absehen, weil es wird, wenn überhaupt, nur global überwunden. Und nehmen wir mal an, es stellt sich raus, diese Impfstoffe sind wirksam, das wissen wir auch alles noch nicht. Bisher sind wenige Leute zum zweiten Mal geimpft worden. Wir wissen noch, es gibt noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen, ob er tatsächlich wirkt und vor allem, wie lange er wirkt. Aber nehmen wir mal an, er wirkt, was wir alle uns allen wünschen. Könnte sich herausstellen, man braucht nach einem Jahr oder zwei oder drei eine Auffrischung. Genauso wie wir das mit anderen früheren Impfungen zu anderen Erkrankungen, Epidemien auch brauchten und immer noch brauchen. Das könnte sein, dass wir auf Dauer mit dem Coronavirus leben und auf Dauer Impfungen oder möglicherweise sogar Medikamente, die noch entwickelt werden, brauchen, die immer wieder in periodischen Abständen eingesetzt werden müssen. Aber dann eben auch nicht nur in Deutschland oder nicht nur in EU, Europa oder nicht nur in den USA, sondern weltweit, wenn wir uns alle dauerhaft vor dieser Gefahr schützen wollen. Also und deswegen, auch mit Blick auf diese langfristige Perspektive, ist es so dringend notwendig, überall in der Welt die Produktionskapazitäten hochzufahren und auch viele Länder in der Welt in die Lage zu versetzen, Impfstoffe und künftig noch zu entwickelte Medikamente dann auch selber bei sich zu entwickeln.
Klares Statement von Ihnen, Herr Zumach, was Sie davon halten, von dieser Taktik, eben diese Beschränkungen aufrechtzuerhalten und nicht weiterzugeben. Kommen wir jetzt mal nochmal zum Schluss von unserem Podcast auf eine generelle, versuchen wir mal ein bisschen weiter zu blicken, mit die Gesundheitsvorsorge ganz generell, wenn man mal geschichtlich hinschaut, als ein Grundrecht. Das geht ja immer weiter dahin, dass sehr viel privatisiert und kommerzialisiert wird. Geht es mit dem Gesundheitssystem bergab? Ist überhaupt so eine gerechte öffentliche Daseinsfürsorge möglich? Oder ist der Weg in Richtung Privatisierung und Kommerzialisierung, was dann ja noch mehr diese Tendenz verstärkt, dass es sich nur derjenige leisten kann, der auch die finanziellen Mittel hat?
Also das ist seit 30 Jahren jetzt leider die Tendenz. Und diese Corona-Pandemie, wo sich ja ganz jetzt dramatisch zeigt, was alles schiefgelaufen ist und wo die Defizite alle sind, ist vielleicht der große Weckruf dafür, dass wir hier eine Kehrtwende machen. Also ich gehe nochmal zurück, das, was wir eben mit den Stichworten Privatisierung, Regulierung, schlechte Bezahlung von dem Personal im Gesundheitsbereich kommt ja noch dazu, national feststellen bei uns, hat ja auch eine globale Dimension. Die Weltgesundheitsorganisation hat in Erfüllung ihres Auftrages, den Sie ja nochmal zitiert haben, so etwa bis Ende der 80er Jahre eine ihrer Hauptaufgaben darin gesehen, Gesundheitssysteme, vor allem in den armen Ländern, mit aufbauen zu helfen und mit zu schützen zu helfen, damit diese Gesellschaften auch in der Lage sind, zumindest Basisgesundheitsversorgung der eigenen Bevölkerung zu leisten. Das war ganz, ganz wichtig und war auch erfolgreich. Und dann ist auch bei der WHO, auch durch einen damals japanischen Generaldirektor, eine Veränderung eingezogen. Der hat zunehmend mit den Pharmakonzernen kooperiert und hat diese ganze Unterstützung für Basisgesundheitsdienste abgebaut. Wir waren damals, 1988, noch an einem Punkt, das ist das zweite Problem, dass 80% der Haushaltsmittel, die die WHO bekam, aus den Kassen der Mitgliedsländer kam, so wie das üblich sein sollte und auch bei sonstigen UNO-Organisationen üblich war, also demokratisch kontrollierte Gelder aus den Steuerkassen der Mitgliedstaaten. Heute kommen 80% des Budgets der WHO nicht mehr aus diesen staatlichen Pflichtbeiträgen, sondern sie kommen überwiegend aus privaten Quellen. Dazu gehören die Pharmakonzerne, aber auch Unternehmen, die so wie McDonald's und andere, die zum Beispiel zum Teil Lebensmittelprodukte herstellen, wo die WHO selber wieder aus Gesundheitsgründen Bedenken hat. Bill Gates, einer der reichsten Männer dieser Welt mit seiner Gates-Stiftung, ist einer der wesentlichen Finanziers der WHO. Und all diese privatwirtschaftlichen Finanziers, die haben natürlich auch ihre Eigeninteressen. Und wenn die Pharmaindustrie die WHO wesentlich sponsert, hat sie wesentlich Interesse daran, dass die WHO ihr Augenmerk in den letzten 20 Jahren zunehmend auf technologische oder technokratische Gesundheitspolitik verlegt hat. Also auf etwa Impfen und Medikamente anstatt präventiv Gesundheitsvorsorge zu betreiben. So, und also diese beiden schlechten Entwicklungen, die brechen jetzt dramatisch auf, weil wir sehen in den Ländern des Südens viele, die vor 30 und vor 25 Jahren noch in einer viel besseren Lage waren zur Gesundheitsversorgung der eigenen Bevölkerung, ist das zum Teil weitgehend zusammengebrochen. Und wir stellen bei uns jetzt eben mit großem Erschrecken fest, wie das aussieht in unserem Gesundheitssystem, wobei wir in Deutschland vergleichsweise noch besser dran sind, als das in Italien der Fall ist oder als das in den USA der Fall ist. Aber wir sind trotzdem seit 30 Jahren auf dem falschen Weg mit der Privatisierung, der Deregulierung, dem Abbau von Personal und der sauschlechten Bezahlung der Menschen, die in den Gesundheitseinrichtungen arbeiten. Und vielleicht hilft uns das jetzt, hier eine Kehrtwende einzuleiten, selbst wenn wir Corona überwunden haben, und dann nicht wieder in den alten falschen Trott zurückzufallen.
Was müsste da politisch passieren, dass da eine Kehrtwende stattfinden kann, hier in Deutschland?
Naja, es müsste zunächst mal so als grundlegendes Problem begriffen werden. Und wir wollen ja keine Parteipolitik machen, aber auch keine Werbung. Aber da müssen wir schon mal über die konkreten Akteure sprechen. Also die einzigen, die bisher auch mit Blick auf die Bundestagswahlen ein Programm vorgelegt haben, wo sie das ganz konkret fordern, ist die Linkspartei. Die Grünen haben das angekündigt, dass sie sowas machen wollen. Aus der SPD gibt es einzelne Stimmen wie Herrn Lauterbach, die das fordern, aber noch keine Programmatik der Partei. Die FDP und Herr Lindner sehen das Problem überhaupt nicht, weil sie diese Neoliberalisierung des Gesundheitssystems wesentlich mitbetrieben haben. Und die CDU hat es auch nicht wirklich begriffen, weil sie nirgendwo erkennbar, wo sie auch an der Macht ist und was verändern könnte, hier etwas verändert. Auch von Frau Merkel habe ich diese grundsätzliche kritische Analyse der Situation in unserem Gesundheitssystem noch nicht gehört. Mit der einen Ausnahme, dass man immer beklatscht hat, die Menschen, die jetzt in der konkreten Corona-Pandemie in den Krankenhäusern den Dienst tun an uns allen, aber noch nicht mal jetzt verlässlich versprochen hat, dass die künftig vernünftige Einkommen bekommen haben. Darum streiten im Moment einzelne Gewerkschaften für sie und wie gesagt die Linkspartei in ihrem Programm. Das müsste das Mehrheitsvorhaben der Politik bei uns werden und ich hoffe, es wird den Wählern und Wählerinnen so wichtig, dass sie auch ihre Wahlentscheidung am 26. September auch an dieser Frage ausrichten.
Also ist es aktuell bei uns in der Politik noch nicht ganz so angekommen, dass da wirklich etwas passieren muss, trotz dieser jetzt, sagen wir, beschleunigten Maßnahme wie der Pandemie, müsste das ja noch mehr ins öffentliche Interesse
gehen. Naja, es ist eine Frage natürlich zum Teil, dass harte, egoistische Privatinteressen dagegen stehen. Also wenn Sie einmal ein Krankenhaus, was früher mal in kommunaler Trägerschaft war und Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge war, privatisiert haben, es inzwischen einen privaten Träger hat, der Gewinn macht und dann möglicherweise auch noch Dividenden ausschütten muss an Aktionäre, dann hat der natürlich kein Interesse, dass die Uhr wieder zurückgedreht wird. Und entsprechend geht auch die Lobby dagegen. Wir hatten doch kürzlich erst den Vorschlag oder die Behauptung von Herrn Merz und anderen, wir hätten noch viel zu viele Krankenhäuser in unserem Land und wir könnten ein Drittel davon zumachen und die Gesundheitsversorgung noch mehr runterfahren. Also es ist hier nicht nur eine Frage von mangelnder Erkenntnis. Ich würde sagen, die Erkenntnis ist möglicherweise weiter als die Bereitschaft, dann auch gegen diese harten Widerstände Veränderungen durchzusetzen.
Es bleibt auf alle Fälle spannend. Damit sind wir schon am Ende angekommen von unserem heutigen Podcast bei Radio Free FM. Und ich sage vielen herzlichen Dank, dass Sie in der letzten halben Stunde für uns Zeit gehabt haben und bedanke mich bei meinem heutigen Gast, den Publizisten und Journalisten, Herr Andreas Zumach. Vielen herzlichen Dank.
Gerne. 25.